NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit vielen bunten Vögeln, zum Beispiel mit der Lerche, mit dem Fasan, dem Dompfaff, dem Mäusebussard, dem Storch. Kanarienvogel ist dabei, ein Sittich. Und ganz besonders wichtig ist der Wiedehopf. Und sie führt all diese Vögel quasi zusammen. Maren Amini, sie ist Illustratorin und Künstlerin aus Hamburg und heute zu Gast bei NDR Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen lieben Dank.
Ja, dieser Wiedehopf, was ist das für ein Vogel? Wer ist das?
Das ist auch mit einer Hauptfigur in meinem Comicbuch, Ahmadjan und der Wiedehopf. Und das ist ein kleiner, stiller Begleiter, der im Herzen meines Vaters wohnt und sich immer meldet, wenn es dort zu wild hergeht.
Ahmadjan ist der Name deines Vaters eben und auch die Hauptfigur quasi in deinem Comic, Ahmadjan und der Wiedehopf. Du hast darin die Geschichte deines Vaters gezeichnet, ist jetzt ein Jahr her, wurde es dafür auch mehrfach ausgezeichnet für diese Arbeit. Dein Vater ist in Afghanistan geboren, 1953, und zwar im Tal der Fünf Löwen. Was ist das für ein Tal und wie muss ich mir auch diese Kindheit vorstellen?
Das ist das Panjshir-Tal. Panj heißt Fünf und Shir Löwe. Im Panjshir-Tal wurde er geboren. Und ja, wuchs dort ganz ärmlich auf und hat sich ganz früh auf den Weg gemacht, hat ein Stipendium gekriegt und ist als ganz kleiner Junge nach Kabul gekommen in ein Internat und war da ganz alleine und ist von Kabul aus, wollte er dann noch weiterziehen und die Welt entdecken.
Also ich fand das schon so eine interessante, auch eine irgendwie schockierende Tatsache, dass wenn jemand gut ist in der Schule, dein Vater war Klassenbester, hatte dann quasi Anrecht auf ein Stipendium, aber musste dann die Lehrer des Dorfes zu einem Festessen einladen. Aber du hast es gesagt, er stammt aus ärmlichen Verhältnissen, die Familie konnte sich das gar nicht leisten und dann hieß es erst einmal, ja, Pech gehabt. Also dann kannst du auch das Stipendium nicht in Anspruch nehmen. Also das sind schon sehr andere Umstände, als wir sie hier so in Europa kennen.
Ja, also das war das ganz knapp, dass er dieses Stipendium überhaupt antreten konnte. Und auch die Fahrt war auch ein Problem, wie er da hinkommen sollte. Er war allein, er wurde großgezogen von seinem Großvater und der war schon sehr alt. Er konnte ihn auch nicht in diese Nachbarprovinz bringen. Und so sah es eigentlich so aus, als würde diese Reise schon gleich am Anfang stoppen.
Und dann ist der Onkel eingesprungen.
Ja, und dann war es durch einen Zufall, dass ein Onkel aus einer ganz anderen Stadt erfahren hatte, dass mein Vater zu diesen Stipendienprüfungen zugelassen wurde, weil sein Sohn ebenfalls zugelassen wurde. Und das war der große Zufall, dass er davon erfahren hat. Und dann war er auch ganz stolz und dann hat er meinen Vater unterstützt, dass er zur Prüfung kommen kann und auch das Essen für die Lehrer ausrichten kann.
Ich kann schon mal verraten, das Leben deines Vaters ist sehr bunt. Es ist auch ein entbehrungsreiches Leben. Es ist ein Leben voller, auch glücklicher Zufälle. Ich will noch ein bisschen in diese Geschichte eintauchen, bevor wir vielleicht auch darüber sprechen, warum ihr dieses Projekt zusammen gestartet habt. Also dein Vater war dann in diesem Internat und ist irgendwann mit Hippies in Berührung gekommen. Da habe ich so gedacht, Hippies in Afghanistan, in Kabul, was war da los? Was war das für eine Zeit? Wie war das möglich?
Ja, stellen Sie sich das mal vor. Es gab eine Zeit, da war das ein Hotspot, wo viele westliche Touristen das Land bereist sind und wo im Park von Kabul Touristen gecampt haben. Davor waren Ausländer nur im Land, wenn es Diplomaten waren, die waren nur in den Regierungsvierteln unterwegs und die Hippies waren auch wirklich in den ärmeren Vierteln und suchten den Kontakt und da war mein Vater total begeistert.
Und dann irgendwann hat er eine Schlaghose und lange Haare.
Ja, dann wurde er selbst zum Hippie. Hat er dann gemerkt, dass er schon immer einer war.
Er hat auch Busse bemalt, also so Hippie-Busse. So zumindest sehe ich das in den Zeichnungen. Also ein junger Wuschelkopf, der da vor einem Bus sitzt und den freudvoll bemalt. Dein Vater hat immer auch gemalt, war irgendwie immer künstlerisch aktiv auch, oder?
Das hat ihn immer begleitet. Das hat er auch dort auch richtig ausleben können in dieser Schule, die er damals in diesem Internat gab es auch Kunstunterricht Und dass die Busse bemalt worden sind, ist auch eine Tradition. Also vieles, was wir hier als Hippie-Kultur kennen, selbst auch die Kleidung, die Mäntel und die bemalten Busse sind eigentlich so Traditionen, die es in Afghanistan gab. Also so Handwerkskunst und die Mäntel und die Stoffe und die bemalten Busse. Und das ist etwas, was dann quasi mit nach Deutschland zurückgebracht worden ist. Ja, oder nach England, Amerika.
Dein Vater wollte eigentlich ganz gerne in die USA, hat aber kein Visum gekriegt. Für Deutschland brauchte man damals kein Visum.
Ja, stellen Sie sich das mal vor. Was für Zeiten.
Ja.
Ganz anders
und
als jetzt.
Er wollte nach Deutschland, weil er das ohne Visum machen konnte und weil er einfach Lust hatte, die Welt zu bereisen. Also er wollte einfach was anderes sehen. Ich stelle mir das trotzdem auch ja, mutig, vielleicht sogar ein bisschen naiv vor, einfach zu sagen, ich gehe in ein Land, das ich gar nicht kenne, dessen Sprache ich nicht spreche. Was erzählt er über diesen Entschluss oder vielleicht auch die Reise oder das Ankommen dann am Ende in Hamburg?
Also er war total inspiriert von den Hippies, die er kennengelernt hatte. Und er hatte sich immer vorgestellt, dass Reisen nur für ganz reiche Leute möglich ist und hatte dann erfahren, mit wie wenig Geld die Hippies da um die Welt reisen. Und dann hat er auch überlegt, dann möchte ich das auch machen. Ich hatte dann auch erfahren, dass es für Deutschland braucht man kein Visum, sondern es war ein Besuchervisum für 3 Monate.
Was er sehr ausgereizt hat, muss man sagen.
Ja. Ich weiß noch, dass er einmal, als er ausreisen musste, hat er von einem Vater, von einer Freundin die Möglichkeit bekommen, auf See zu fahren. Und dann war er ein Jahr lang auf See. Und damals war die Schifffahrt auch noch anders. Da hatte man auch noch mehr Zeit in den Häfen, hat auch noch die Welt sehen können und hat sich die Kunst in allen Museen angeguckt.
Und ist auch immer selbst künstlerisch bei der Malerei sozusagen geblieben, beim Zeichnen geblieben, hat auch in Hamburg dann Malkurse noch besucht.
Ja, in Hamburg hat er die Malschule von Rolf Laute besucht. Rolf Laute ist jetzt auch sehr bekannt geworden. Das war der Gründer der Schlumper. Und auf die Malgruppe ist Hamburg ja auch sehr stolz. Und er hatte davor ja eine kleine Malschule gehabt. Und zu der ist mein Vater dann immer abends hingegangen nach der Arbeit.
Irgendwann ist dann doch aufgeflogen, dass dieses Besuchervisum abgelaufen ist. Er ist dann auch nach Afghanistan zurückgegangen.
Ja, er kam zurück und auch mit einem ganz neuen Blick auch zurück, weil er hatte in der Kindheit diese Armut und er hat auch gesagt, diesen Staub, das hat er alles gar nicht so wahrgenommen, als er klein war. Und dann mit dieser ganz langen Zeit in Deutschland kam er zurück und war auch so ganz traurig, die Armut nochmal neu wahrzunehmen und auch in die Armut seiner Familie. Und als er dann angekommen ist, hat er erfahren, dass er als fahrenflüchtiger Soldat gesucht worden ist und wurde sofort eingezogen ins Militär. Und dann kam auch wieder ein glücklicher Zufall.
Inwiefern?
Dass sein Offizier der Bruder seines Mallehrers war in dem Internat. Und er war auch ein Kunstliebhaber. Und so war sein Aufgabenbereich beim Militär, Bilder für den Offizier und seine Familie zu malen in seinem Büro.
Also wieder eigentlich eine schöne, glückliche Fügung. Und er war, also die Figur in deinem Buch lächelt tatsächlich auch sehr oft. Und hat ja auch so ein bisschen was, fast schon Slapstick-artiges.
Ein bisschen also, so Hans im Glück irgendwie.
Ja.
Ahmadjan im Glück. Ja. Obwohl das auch eine sehr traurige und sehr schwere Geschichte ist. Und ich fand das so toll an meinem Vater oder immer an meinem Vater, dass er auf eine Art hat, auch das Leben immer positiv zu sehen. Und ich denke, dass auch jemand anders, der vielleicht die gleiche Geschichte erlebt hätte, mir was eine andere Geschichte erzählt hätte. Mhm. Weil er hat mir immer positive, irgendwie auch lustige Anekdoten erzählt und hat sich sein Leben oder seine Geschichte hauptsächlich so abgesteckt in kleinen, lustigen Geschichten, obwohl sie auch so traurig sind dazu, ne?
Eigentlich auch so eine glückliche Fügung, weil dein Zeichenstil ist ja sehr cartoonhaft. Also wird auch gern so mit Jean-Jacques Sampé verglichen, auch mit Schulz, also dem Zeichner der Peanuts, Snoopy, Charlie Brown. Also dein Vater hat so eine Knollennase, eben diesen Wuschelkopf. Es gibt auch andere Bilder in der Geschichte, also die nicht so reduziert sind, sehr farbenfroh, dann eher so flächig, also fast so ein bisschen an Malerei dann erinnern. Aber brauchte es vielleicht auch genau deinen Stil, diese Geschichte so rüberzubringen, dass die Leichtigkeit deines Vaters, die er ja so scheinbar mitbringt, mit seinem Charakter vermittelt wird?
Ja, auf eine Art ist es meine Art zu erzählen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass das meine Stärke ist, auch als Illustratorin. Ich werde oft gebucht, wenn Themen trocken, kompliziert oder auch sehr traurig oder schwer auszuhalten sind, um Sachen ein bisschen leichter zu machen, ein bisschen lustiger oder ein bisschen mehr Licht reinzubringen. Und das ist auch meine Art, mit Themen umzugehen. Und vielleicht habe ich das auch von meinem Vater mitbekommen. Mhm. Ja.
Es gibt ja durchaus, du hast es schon gesagt, ja auch schwierige Stellen in dem Buch. Natürlich, weil die Geschichte deines Vaters eben auch geprägt ist von Kriegen. Er ist quasi nochmal zurückgegangen in das Tal, wo er geboren ist. Er hat dort auch seine Familie wieder getroffen und eben auch quasi Widerstandskämpfer, die für die Geschichte Afghanistans auch wichtig waren, weil das Tal sowas auch wie die Wiege des Widerstands nicht nur quasi gegen Kommunisten, sondern dann auch gegen die Taliban gilt sozusagen.
Genau. Ja. Und das war immer auch sein Stolz, dass er aus diesem Gebiet kommt und dann auch noch den gleichen Vornamen trägt wie Ahmad Shah Massoud, der für ihn ein großes Vorbild war. Dieser Massoud, der wurde einen Tag vor den 11. September umgebracht von Al-Qaida-Mitgliedern.
Den hat er getroffen.
Und hatte ihm noch gesagt, er möchte dem Widerstand beitreten. Und er hatte zu ihm gesagt, wenn du deinem Dorf oder deinem Land helfen willst, dann geh nach Hause und schau aus dem Fenster. Und dann wirst du sehen, was zu tun ist, wenn dort überhaupt noch ein Fenster ist. Und er hatte das so interpretiert, oder ich habe es auch so interpretiert, dass es um Wiederaufbau geht. Und das war auch, wo er sein Leben lang bis heute noch immer noch Energie reinsteckt und zusammen mit Freundeskreis Afghanistan und vielen Vereinen, sehr viel Schulen versucht hat mit aufzubauen auch.
Ich finde ja, wenn man sich so dieses Titelbild anguckt, da ist dieser Mann eben mit diesem Wuschelkopf, mit dieser Schlaghose und aus seiner Mappe, da fliegt so wie so ein Regenbogen, fliegt da raus und jede Farbe ist ein Vogelkopf. Wann ist dir klar geworden, was für ein buntes Leben dein Vater bisher schon gelebt hat?
Hier und da habe ich ja immer Anekdoten gehört und wusste dann auch schon, dass das irgendwie ein spannendes Leben ist. Und ich habe ja Illustration studiert und habe auch im Studium zum ersten Mal die Idee gehabt, einen Comic darüber zu machen. Aber dann kamen 1000 Sachen oder die ersten Aufträge und dann Mann und Kinder. Und diese Idee rutschte dann immer weiter in den Hintergrund. Ja, aber dann 2021 mit der erneuten Machtübernahme der Taliban, ja, da brachen alte Wunden wieder auf und da war der Schmerz so groß, dass wir dann irgendwie auch irgendwas machen wollten. Und dann war das auch der Startpunkt und dann wusste ich auch, jetzt ist die Zeit da. Mein Papa kam dann zu mir ins Atelier und er war ganz gerührt davon und meinte, ja, ich komme und erzähle dir alles im Detail. Und er ist gekommen und ich weiß, das war irgendwie so 9:30 Uhr morgens und wir haben uns hingesetzt mit meinem Computer und ich habe alles mitgeschrieben und er hat erzählt und es war so spannend und ich hing so an seinen Lippen und als er gegangen ist, habe ich gedacht, naja, dann mache ich mir noch mal was zu essen und dann gucke ich auf die Uhr und dann war es 18 Uhr abends und wir haben das wir beide gar nicht gemerkt, wir haben nicht gegessen, nicht getrunken, wir waren da in so einem Loch drin, es war so spannend, ja, er kann auch sehr gut erzählen.
Maren Amini ist bei NDR Kultur im Gespräch zu Gast und sie hat ihren Comic mitgebracht, Ahmad Jan und der Wiedehopf. Die Geschichte über ihren Vater, der in Afghanistan geboren ist und dann nach Hamburg kam und wir haben es gerade gehört, eigentlich die ganze Welt bereist hat, alle möglichen Jobs hatte, die man sich vorstellen kann und nicht vorstellen kann. Und wer das Buch durchliest, wird am Ende auf einen Eintrag von euch stoßen. Da steht, dass ihr mit dem Buch auch das kulturelle Erbe oder die vielfältige Kultur Afghanistans, auch das Schöne des Landes wieder zeigen wollen. Also es musste schon dieses Jahr sein, also 2021, das war für euch klar, ihr wollt irgendwie einen Kontrapunkt setzen.
Ja, es war eigentlich auch eher so eine, oder mein Vater hat das immer gesagt, er malt, um mit dem Unschönen fertig zu werden. Und ich denke, das habe ich auch ein bisschen, dass wenn etwas ein wirklich emotional überfordert oder man auch etwas gar nicht richtig mehr aushalten kann, dann ist die Kunst oder das Zeichnen ja eine große Hilfe, um etwas zu ordnen, um seinen Kopf wieder ruhig zu kriegen, um auch seine Gefühle einfach zu verarbeiten. Und das war für uns beide total wichtig. Also mein Vater hat mich seit der Machtübernahme, also 2021, hat er mich dann ganz oft angerufen, manchmal mehrmals am Tag, und hatte irgendwie Ideen, wie er das künstlerisch umsetzen will. Er wollte ein Crowdfunding machen und große Anzeigen in Zeitungen schalten. Und dann wollte er einen Beamer auf dem Autodach schnallen und der ganzen Stadt zeigen, was passiert. Und ich wollte einfach nur, dass wir wieder ruhig werden, dass wir irgendwie, dass er aufhört, diese Videos anzugucken von morgens bis abends, und auch, ja, irgendwie uns auch zuschütten mit Arbeit, damit man auch vielleicht den Schmerz gar nicht so doll spürt, weil man so beschäftigt ist. Mhm. Und da wusste ich, das ist das beste Projekt, was wir jetzt machen können. Und es war für mich auch, ich bin ja halb Afghane, meine Mutter ist Deutsche. Ich war noch nie in Afghanistan, weil ich immer so viel Fantasie habe und so ängstlich bin. Und das habe ich mich irgendwie nie wirklich getraut. Und spreche die Sprache auch nicht so gut. Und für mich war das auch total wichtig, mich mit meinen Wurzeln auseinanderzusetzen. Und als Teenager habe ich auch immer ganz oft mich gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Mein Papa hatte auch eine Lehrerin für uns organisiert, die uns die Sprache nochmal beibringt. Und ich wollte das alles nicht. Ich habe irgendwie immer nur diese Geschichten gehört, die in den Medien waren, dass einfach nur so ein Kriegsland ist, nur traurig, Krieg, nur Schreckensnachrichten, alles immer so schlimm und traurig. Und ich wollte damit irgendwie gar nicht mich verbinden. Ich wollte irgendwie, ja, ich hatte immer, wenn ich gefragt worden bin, ist Amini ein italienischer Name, da hätte ich so gern ja gesagt, weil dann hätten alle positiv drauf reagiert. Auf einen afghanischen Namen haben immer alle traurig drauf reagiert. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich nicht so richtig damit beschäftigen wollte. Und ja, wenn ich jetzt auch überlege, was für ein kulturreiches Land das ist, was für ein Knotenpunkt an Kulturen, was für Königreiche es dort gab, was es für Schätze dort gab. Und was wäre Afghanistan heute, wenn es nicht so doll beraubt, seinen materiellen Kulturgütern oder der Bildung und der Möglichkeiten beraubt worden wäre. Was wäre das für ein Land heutzutage? Und ich finde das so schön zu sehen, dass es diese immaterielle Kultur, die Lieder, das Handwerk, die Stoffe, der Schmuck, das Essen, die Miniaturmalereien, die Gesänge, die Instrumente, der Instrumentenbau, also alles, was es da für Kultur gibt, das ist alles lebendig und das ist so reich und so, ja, so, und natürlich die Literatur, die Gedichte. Ja. Das ist ja auch eigentlich auch der Grund, weswegen wir das gemacht haben, um diese innerliche Kultur so zu zeigen.
Ja. Ja, so haben sich auch die Vögel in deine Geschichte eingeschrieben.
Genau.
Die haben nämlich auch einen literarischen Ursprung.
Genau, und das ist diese Geschichte, die hat mein Vater schon als Kind von seinem Großvater beigebracht bekommen. Mein Urgroßvater, der war auch wohl Künstler, habe ich dann beim Buchmachen erfahren. Er war so, wie sagt man, so Schnitzer. Der hat so Holz,
Schnitzereien so gemacht.
Genau, ja. So Verzierungen an Türen und Tischen. Und konnte nicht lesen und nicht schreiben, hatte aber alle Gedichte, Jahrtausende alte Gedichte im Kopf und hat sie weitergegeben. Mhm. Und das ist diese Geschichte, an der ich die Geschichte meines Vaters entlang erzählt habe, die Konferenz der Vögel von Feridun Attar, eine fast 1000 Jahre alte Geschichte von der Welt der Vögel erzählt, die in Unruhe ist. Und es gibt Kriege, Naturkatastrophen, Armut. Und der Wiederhopf, der weiseste Vogel, lädt zur Konferenz ein und erzählt vom Simurgh, dem Meistervogel, der hinter dem unendlichen Nichts wohnt. Und wenn sich alle Vögel aufmachen, um diesen Meistervogel, den Simurgh, endlich zu finden, dann wird dieser der König werden und er wird Frieden und Ruhe endlich bringen. Und die ganzen Vögel haben ihre Ausreden, aber der Wiederhopf kann sie alle motivieren und es machen sich ganz, ganz viele Vögel auf die Reise. Am Ende bleiben nur 30 übrig und erkennen, dass dieses gesuchte Simurgh wie eine Art Spiegel ist und dass sie bedeutet 30 Murgh Vogel und dass sie, die 30 Vögel, die es geschafft haben, der gesuchte König sind und dass sie miteinander und so unterschiedlich wie sie sind, Frieden und Ruhe bringen können, im Dialog miteinander.
Als Gemeinschaft.
Als Gemeinschaft, ja.
Mhm. Ich finde es gerade ganz schön, dir zuzuhören, weil ich merke, dass du so anfängst zu sprudeln und ich das Gefühl habe, du hast die Geschichte ja auch, klar, du hast sie mit deinem, also erstens ist das eine Gemeinschaftsarbeit ja von deinem Vater und dir. Sie hat deinem Vater Ruhe zurückgebracht oder auch das Wissen, etwas zu tun, und sie hat dich an deine Wurzeln herangeführt, weil wenn ich ja von außen quasi auf das Land gucke, kriege ich ja auch das mit, was in den Medien steht. Also menschenverachtendes Regime, Frauen werden unterdrückt, Folter, Hinrichtungen sind an der Tagesordnung. Gleichzeitig werden Afghaninnen und Afghanen bei uns auch oft stigmatisiert. Also gerade hat ein Afghane ja in Washington 2 Soldaten angeschossen. Die Frau ist gestorben. Donald Trump hat gleich gesagt, alle Asylverfahren werden gestoppt. Die Bundesregierung in Deutschland führt auch Afghanen zurück in ihre Heimat. Das wird von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Also da ist ganz viel Unruhe drin. Was bedeutet das auch für deinen Vater? Also wie beruhigend muss diese Geschichte auch oder die Arbeit an dieser Geschichte auf ihn gewirkt haben?
Also ich glaube, das hat uns schon sehr, sehr gut getan. Und wir haben ja auch, mein Papa hat immer sehr viel Demonstrationen organisiert. Und es hat immer geregnet, wenn wir dort waren. Und es waren immer keine Leute da und niemand hat uns zugehört. Mhm. Und dann kam auch der Ukraine-Krieg und Afghanistan rutschte immer weiter in Vergessenheit. Und ja, wir haben das auch gemacht, um auch den afghanischen Leuten irgendwie die zu ehren, die diese Kultur aufrechthalten und die so warmherzig sind und so resilient sind und so herzlich und so lustig sind, dass man auch die nicht vergisst und darauf auch aufmerksam macht.
In Hamburg gibt es ja tatsächlich ganz viele Menschen aus Afghanistan, also so an die 30.000.
Ja, in Hamburg ist eine ganz große Gemeinde und mein Papa ist, denke ich, auch gut vernetzt. Mhm. Ja, und er hat auch seine Kunst immer benutzt, also er hat ja immer Ausstellungen auch gemacht, um auch Communities zusammenzubringen, weil viele bleiben ja auch immer in ihren eigenen Blasen und da hat er seine Kunst eigentlich immer für genutzt, oder wir versuchen auch jetzt immer, wenn wir Lesungen haben, Communities zusammenzubringen, und wir versuchen oft immer einen Musiker, einen Rabobspieler mitzunehmen in unsere Lesungen. Das ist auch das Lieblingsinstrument von meinem Vater. Mhm. Ist auch jetzt Weltkulturerbe geworden, das Instrument. Das heißt auf Deutsch übersetzt das Tor zur Seele. Das ist ein richtig wunderschönes Instrument. Und auch immer versuchen, immer ein bisschen Essen mitzubringen, dass man auch ins Gespräch kommt und einfach auch diese Gräben, die immer tiefer werden, auch ein bisschen zu überbrücken.
Mhm. Du hast es gesagt, du hast in Hamburg Illustration studiert, bist auch Teil eines Künstlerinnenkollektivs Spring, wo ihr auch jedes Jahr eine Anthologie rausgibt mit Arbeiten von Frauen. Was ist das für ein Zusammenschluss?
Also, das haben mehrere Frauen mitgegründet, aber meine Atelierkollegin Larissa Bertonasco, die ist da auch immer sehr viel engagiert so. Und plant viel. Ich bin immer also eher so als Gast dabei, bin jetzt auch nicht bei jeder Ausgabe dabei. Und da, das war auch 2021, fing ich auch an, das erste Mal seit Jahren mich wieder mit dem Comiczeichnen zu beschäftigen.
Du hast auch ein Atelier in Hamburg?
Ja.
Wo kann man dich denn besuchen und deine Kunst angucken?
Ja, das ist toll, dass du das sagst. Ich bin ab dem Atelier in Hamburg, St. Pauli, in der Wohlwildstraße. Und das teile ich auch mit mehreren Künstlerinnen. Und also im oberen Raum ist das Studio und unten ist die Galerie. Und wir teilen uns die Öffnungszeiten und freuen uns immer über Besuch. Da würde ich mich freuen und lade alle Hörer herzlich ein, mich im Atelier zu besuchen.
Das ist ein Haufen auch bunter Vögel, höre ich da so
ja,
raus.
Ja.
Du hast ja in deinem Comic auch quasi jeder wichtigen Figur so einen Vogel zugeordnet. Du selbst bist ein Pfau.
Ja, ich glaube, das ist das Wesen des Künstlers vielleicht. Diese Eitelkeit, die habe ich auch. Ich fühle mich auch ganz hübsch eigentlich. Und wollte auch den V niemanden. Also
der wird natürlich auch so ein bisschen vielleicht von den anderen Vögeln belächelt, weil er sich so aufplustert, ja, und sich immer so zeigen muss.
Genau, er will sich immer zeigen. Und ich habe, glaube ich, das auch mit dem Zeichnen, oder ich sehe mich ja auch als Künstlerin, dass man auch immer viel von sich selbst redet und in meiner Welt dreht sich irgendwie schon ziemlich viel um mich und
hatte ich bis jetzt gar nicht so den Eindruck, aber du wolltest vielleicht auch so diese Eigenschaften niemand anderem überstülpen,
genau,
oder?
Das wollte ich sagen, ja, das habe ich auch. Ich dachte, ich wollte unbedingt ein V zeichnen und da dachte ich, dann
musst du halt in die Rolle schlüpfen.
Und es passt ja auch ein bisschen.
Oh. Farbenfroh, mein Gast hier war in der Kultur das Gespräch, Maren Amini. Vielen Dank und dann weiterhin viel Erfolg und hoffentlich viele bunte Lesungen zusammen auch mit deinem Vater.
Ja, vielen lieben Dank.
Ach, Marjan und der Wiedehopf heißt das Comic, das Maren Amini gezeichnet hat, ist im Carlsen Verlag erschienen, für 26 € ausgezeichnet. Zum einen mit dem Comicpreis der Berthold-Leibinger Stiftung und eben auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Neue Talente Sonderpreis Illustration. Und Maren Amini hat auch im Schaltzeit Verlag gerade ein Buch rausgebracht, Mit dir federleicht durchs Leben.
NDR Kultur.